Sagte der Arero-Fonds was. Und zwar wurde der an super vielen Börsen gedelistet.
Zocken. Die Leute wollen zocken.
Ach, du meinst, das ist reine Zockerei. Die User waren pikiert und haben einen Blackout produziert.
Der von dir hergestellte Zusammenhang zwischen Cash Plus und Cash Plus wirkt schon arg konstruiert. Das finde ich auch. Steh ich zu dieser Aussage.
Also wer da kein Abo dalässt, ist selbst dran schuld. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Marktgeflüster-Folge Nummer 46. Holger, wie geht es dir?
Es ist heiß, Thomas. Es ist extrem heiß. da wir ja unbedingt mit Gesichtern aufnehmen, weil wir ja wieder einen YouTube-Kanal haben, aber da sagst du vielleicht gleich noch was dazu, habe ich mich natürlich entsprechend bekleidet, aber ich leide. Ich leide wirklich extrem. Und ich hoffe,
dann halten wir den Podcast kurz heute, damit du dich schnell wieder entkleiden darfst.
Oder wir
du hast ja gesagt, du hast danach Vorlesungen. Ich weiß zwar nicht, wie das zusammenpasst, aber ja gut, das will ich vielleicht gar nicht wissen.
Der Vorteil ist, an der Hochschule ist nicht so heiß wie in meiner kleinen Podcast-Aufnehmekammer hier.
Sehr gut. Wer übrigens Bilder von deinem Setup sehen will, kann auch mal auf Insta gucken. Da hast du mal schön, so wie sich das für einen guten Influencer gehört, auch Setup-Bilder mal gepostet. Jetzt weiß ich, wie das da aussieht, da wo ich immer so reingecallt werde hier.
Aber das ist tatsächlich nur das Setup-Bild vom Büro.
Und der Podcast ist nochmal eine kleinere Ecke.
Der Podcast ist ja daheim. Das Büro ist ja an der Hochschule.
Ach so.
Der Podcast ist daheim. Und hier sitze ich in einer, also die Leute, die hier vorher drin gewohnt haben, die haben das als Abstellkammer benutzt.
Schön. Und Abstellkammer für Finanzwissen. Aber hast du es jetzt geschafft? Also durftest du jetzt endlich vom großen Floor in ein Einzelbüro ziehen? Ja, das ist ja immer so das Ultimate Goal.
Das Corner Office. Ja, witzigerweise ist es tatsächlich an vielen Hochschulen für angewandte Wissenschaften so, dass die Leute in Zweier- oder Dreierbüros sitzen. Aber bei uns ist die spezielle Ausnahme, bei uns hat eigentlich jeder ein Einzelbüro. Außer zwei Professoren. Das, glaube ich, darf man hier sagen, weil die Namen sind bekannt, die sind auch auf unserer Webpage. Die sitzen zusammen und die heißen Marx und Engel.
Nein, das kann
nicht. Aber leider nur Engel oder? Und kein Engels.
Die sitzen echt zusammen?
Die sitzen zusammen. Ich muss mal ein Bild machen vom Büro, von der Bürotafel, da siehst du dann die beiden Namen stehen.
Sehr gut, sehr gut. Und gleich auf Instagram taggen. Wunderbar. Nein, ich frage auch deswegen, ob es dir gut geht, weil ich glaube, du hast einen ziemlich unangenehmen Samstag gehabt, oder? So habe ich das zumindest unserem WhatsApp-Chat-Verlauf entnommen.
Ich hatte einen unangenehmen Samstag.
Du hattest so ziemlich dein erstes Mal in einem gewissen Bereich, wo ich schon ein bisschen erfahren bin. Aber du hattest dein erstes Mal.
Ja, genau.
Hier und da haben wir es immer mal wieder erlebt, ja.
Ich hatte das erste Mal und war tatsächlich auch schockiert, weil du denkst immer, es passiert nur anderen und auf einmal passiert es dir selber. Es passiert dir plötzlich selber.
Unangenehm, ne? Aber keine Sorge, bei den nächsten Malen ist man da ein bisschen entspannter. Ich fasse die Story einfach mal zusammen. Ich war ganz entspannt am... ich glaube, als du mich angeschrieben hast, war ich gerade im Mediamarkt. Ich bin nämlich gerade am Fernseher benchmarken. Da durfte schon das gesamte Team drunter leiden. Markus musste mit mir auch schon in den Mediamarkt und andere Fachgeschäfte gehen. Mein Schwager, also der Bruder meiner Frau, macht gerade Praktikum hier bei uns. Und der musste auch schon drunter leiden. Wir haben gemeinsam bei mir an der Wand schon Tape-Band auf die Wand geklebt, um zu gucken, welche Fernsehergröße denn passen würde. Also du merkst, ich bin into it. Und dann kriege ich SMS von dir, der Kanal ist weg, SOS, wir müssen reden, wir müssen irgendwas machen. Und was ist passiert? Unser YouTube-Marktgeflüster-Kanal ist einfach so verschwunden. So wie ein unsauberer Copy-Trading-Kanal, wollte ich fast schon sagen, sind wir einfach ohne Ankündigung weggeflogen.
Einfach gelöscht worden. Das war
einfach halt gelöscht worden.
Zu viel Witze gemacht haben oder es war mein erster Gedanke war wirklich, warum sind wir gesperrt worden? Ich hatte mal was über Charles Schwab gesagt. Vielleicht hat der YouTube-Kanal das auch nicht verstanden und dachte, das ist dieser Klaus Schwab, von dem alle reden. Aber ich spreche ja immer nur über Charles. Aber also ich war hoch irritiert und habe dich wirklich bombardiert mit Nachrichten. Genau. Jetzt muss was gemacht werden.
In unserem Fünfer-Chat, wo auch noch Markus und Johannes und alle Beeinen, also alle drin sind, ging es auch schon hoch her. Naja gut, am Montag haben wir dann festgestellt, das war am Samstag. Sonntag ist Arno aus dem Urlaub gekommen und hat dann in seine Mailbox geguckt. Hat gesagt, ich habe da so eine Mail von wegen, dass irgendein Kanal weggehauen wurde. Habe ich gesagt, yep, die ist für mich. Weil er den Kanal angelegt hatte damals, Marktgeflüster scheinbar. Ich weiß nicht, warum er es kriegt, aber wir haben ja alle Zugriff auf den Kanal, aber okay. Und wir haben unseren YouTube-Manager angeschrieben und ja, am Montag war der Kanal dann wieder da. Und lustigerweise, deswegen sage ich, wir haben damit schon Erfahrungen. Wir hatten, als diese ganze Shorts-Sache losging mit diesen Kurzvideoformaten, hatten wir mal Finanzlos Shorts als Kanal angelegt, weil wir gesagt haben, wir haben eigentlich keine Lust, so kurz diese Reels, Shorts, wie auch immer, TikToks, auf unserem Finanzlos-Kanal hochzuladen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen einen eigenen Kanal. Mhm. Und den hat es irgendwann auch weggestrikt, weil es Duplicate-Content war. Da hat der Algorithmus scheinbar gedacht, dass da irgendjemand Finanzlos faked. Komischerweise sind das genau dieselben Leute, die auch Zugriff zum Finanzlos-Kanal haben. Das hätte man vielleicht verifizieren können, aber okay. Und den haben wir in demselben Zug auch zurückgekriegt. Also den haben wir nie geclaimed. Also wir haben nie gesagt, ey, der wurde unrechtmäßig weggestrikt. Und den haben wir dann im selben Atemzug wieder zurückgekriegt. Als kleiner.
Ach, den hast du jetzt auch zusätzlich zu dem
Marketing. Genau. Den gab es noch als kleine Kirsche oben drauf. Weil wir haben das dann eh fallen gelassen, haben gesagt, nee, wir machen die Shorts trotzdem auf Finanzlos und so weiter. Und dann, ja. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just Trade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot. Und bei Just Trade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers. Und eine Besonderheit bei Just Trade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei Just Trade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr Just Trade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker.
Werbung Ende.
Genau, ein emotionaler Ride.
Aber hochemotional. Weil ich dachte ja ehrlich gesagt fast, nachdem der verschwunden ist, ohne dass wir News bekommen haben, wenn du das googelst, YouTube-Kanal weg ohne E-Mail, dann schreiben wir mal alle, ja, dann hat halt jemand den Kanal gelöscht, der Zugriff hatte. Und jetzt dachte ich schon, oh Gott, vielleicht unser Cutter hat sich gesagt, es reicht ihm jetzt mit den beiden Gesichtern, er kann es nicht mehr sehen. Und dann hat der Johannes einfach den Kanal gelöscht.
Hätte ja sein können. Ja, vielleicht war es auch der Fall gewesen und montags ist er dann zur Besinnung gekommen und hat sich gedacht, ah komm, so sehr hasse ich die Jungs auch nicht, komm, machen wir das wieder rückgängig und machen so, als wäre das ein Kanal-Strike. Wir wissen es nicht, wir werden es nie wissen. Ja, jedenfalls habe ich versucht dann, wie man das so schön nennt, aus Scheiße Gold zu machen und wir haben ja unseren YouTube-Ansprechpartner angeschrieben gehabt schon, der hat dann geantwortet, ich sage, ja, er regelt, da habe ich gesagt, ist schon geregelt, danke dir, aber willst du uns nicht mal verifizieren? Und mit so nicht mal 3000 Abonnenten auf YouTube hat er gesagt, oh, das ist schon tough. Also ich glaube, das wird schon ziemlich komisch rüberkommen. Ich glaube, das kriege ich nicht verargumentiert, konzernintern. Und dann haben wir einen Deal gemacht, hat gesagt, wenn wir 10.000 Abos haben. Von daher, hier der Aufruf an dieser Stelle, alle auf den YouTube-Kanal gehen, einmal Marktgeflüster suchen und abonnieren. Denn wir haben ein neues Ziel. Wir brauchen 10.000 auf YouTube, um verifiziert zu sein, um nicht mehr einfach weggestrikt zu werden wie unanständige Scammer.
Das gibt uns dann so einen Schutz gegen die Strikes, wenn wir diese blauen Haken bekommen.
Ich glaube schon, in irgendeiner Form schon, weil irgendein Mitarbeiter bei Google gesagt hat, die sind sauber.
Dann möchte ich mich diesem Aufruf selbstverständlich anschließen, aus einem weiteren persönlichen Grund. Denn das wäre dann natürlich, das wäre das erste Mal, dass ich auf Social Media verifiziert bin. Das fände ich dann natürlich ein zweites, erstes Mal zu dem Tatsache gestrikt werden und dann auch noch eine Verifikation zu haben. Genial. Wenn wir jetzt schon bei diesen Aufrufen sind, ich möchte noch einen zweiten Aufruf damit verbinden. Vielleicht hab ich dir den Plan schon mal erzählt, Thomas?
Nee,
ich würde nämlich gerne auf meinem Instagram-Kanal auch verifiziert werden.
Ja,
ich habe dazu einen Masterplan, wie das funktioniert.
Ja, du musst in die Politik, hast du mal erzählt.
Ach, scheiße, gell? Haben wir schon gehabt, okay. Dann
das ist sicher,
Alles den gut. Aufruf an alle Parteien im Land, Hier bin ich. okay, an alle Parteien im Land.
Fast alle Parteien im Land.
Nein, ich würde tatsächlich auch gerne, also Spaßparteien will ich ungern machen, also bitte nicht, FDP, bitte nicht bei mir melden jetzt. ich suche jemanden, der mich aufstellt für die Europawahl. Die ist nämlich nächstes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und ich würde mich gern da einfach aufstellen. Auf unterste Liste, keine Chance, jemals gewählt zu werden, aber ich würde gern zu Instagram gehen können und sagen, hier, ich bin jetzt Politiker, please verifizier mich. Weil das machen die nämlich dann. Wenn du Politiker bist, wirst du verifiziert. Also
ist meine das ein neues Parteifinanzierungsmodell sogar? Also du könntest jetzt als kleine, unbedeutende Partei das als Finanzierungsmodell sagen. Wir setzen dich auf die Liste, kostet nur 10.000 Euro.
Ja, warum nicht? Also eigentlich ist das eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob das illegal ist. Es gab ja mal Parteien, irgendeine Partei, ich weiß exakt wirklich nicht mehr welche, aber irgendjemand hat, glaube ich, auch mal Gold verkauft.
Das war die AfD, ja.
Aber das ist die AfD, dann, okay. Der hat jetzt FDP im Kopf, aber ich wollte es nicht sagen.
Oder warte mal, nee, genau, die haben Gold verkauft.
Irgendjemand hat mal Gold verkauft.
Und dann wurde irgendwie Parteienfinanzierungsgesetz oder irgendwie wurde es dann angeprangert. Und weißt du, was dann die Partei gemacht hat? Also es gibt ja diese Satirepartei, die Partei von Sonneborn. Und weißt du, was die dann gemacht haben? Die haben Geld verkauft, tatsächlich. Die haben ja, glaube ich, 20 Euro, 50 Euro Scheine verkauft für 25 Euro, 55 Euro, sowas in diese Richtung, ja. Ja, ist noch besser. Warum dann den Umweg über Gold gehen, ein wertloses Edelmetall, statt einfach direkt in
direkt,
ein
inflationsgeschütztes echtes, wertvolles Geld.
Genau.
Also für die Partei würde ich am liebsten antreten, wenn du die schon genannt hast. Das wäre so mein persönlicher Favorit neben den Grauen Panthern.
Die gibt's, ja.
Kennst du die Grauen Panther?
Nee, kenne ich nicht.
Also, die gibt's, glaube ich, seit, ist so eine Seniorenpartei, die gibt's, glaube ich, seit Ewigkeit. Ich habe auch keine Ahnung, für was die politisch stehen, also haut mich nicht, wenn die für irgendwelche extremen Sachen stehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, die gibt's und die gab's schon, als ich ein kleines Kind war. Aber mehr weiß ich zu denen nicht.
Gut, also haben wir jetzt eine Instagram-Verifikations. Aber guck mal, YouTube hat uns ja auch gesagt, wenn ihr auf Instagram verifiziert seid, dann könnten wir euch auf YouTube verifizieren. Also irgendjemand muss den ersten Schritt gehen. Vielleicht geht es ja auch rückwärts, dass du sagst, guck mal, ich bin Marktgeflüster auf YouTube verifiziert. Genau. Also ein weiterer Grund, auf die 10.000 zu kommen, ja. Doch, 10.000, ja.
10.000, ja. 7.000 haben wir noch to go. Also, liebe Community, helft diesen armen beiden Menschen nicht mehr von YouTube gestrikt zu werden.
Ja, von, wie nennt man das? Unberechenbaren amerikanischen Tech-Konzernen.
Ja.
So.
Und jetzt haben wir's. Finsteren Algorithmen.
Finsteren Algorithmen, genau. So, wir müssen uns ja kurz halten heute, haben wir ja gesagt, warum. Du hast was zu Copytradern wieder rausgefunden.
Ich habe nichts zu Copytradern rausgefunden, aber.
Nee?
Nee.
Du hast mir nur gestern eine SMS geschickt, die ich gekonnt ignoriert habe und heute Morgen gemerkt, ah fuck, Holger hat ja geschrieben, hab ich vergessen.
Nee, es gibt auf Instagram und auch auf Twitter den Account Finvestigativ. Mhm. Der hat sich, glaube ich, so zum Credo gemacht, Scammer ausfindig zu machen oder Sachen ausfindig zu machen, die nicht so ganz sauber sind. Hat, glaube ich, auch mit der, wie heißt die tolle Dame, die jetzt früher bei Welt war und jetzt, glaube ich, zu Handelsblatt gegangen ist, die mir diese genialen Artikel geschrieben hat, Judith Henke, glaube ich, oder?
Genau,
oder
das ist der Name, ja. Ach, die ist jetzt beim Handelsblatt, das wusste ich nicht.
Bitte hau mich nicht, vielleicht ist es nicht das Handelsblatt. Sie ist von der Welt weg und ist woanders hingegangen. Ich weiß es leider jetzt auswendig nicht. Aber jedenfalls, sie hatte mal einen tollen Artikel geschrieben über einen Copytrader aus Dubai, der seine Trades nie geschlossen hat. Und auf der Handelsplattform, auf der er war, wurden in der Performance nur die Trades angezeigt, die geschlossen waren. Und dementsprechend hat er eine mega Performance gehabt, obwohl eigentlich die meisten Trades tief im Negativen waren und die Kunden nur Geld verloren haben. Und diese Handelsplattform hat ihre Darstellung ihrer Top-Copy-Trader geändert, sodass du mittlerweile siehst, wie viel Gewinne neben dem Chart vom Copy-Trader, wie viel Gewinne die Community mit ihm erzielt hat. Und du siehst hier den Chart, der geht eigentlich Richtung Moon. Also zum Beispiel seit März bis Juni hat er über 100% gemacht. Und wenn du aber schaust, wie viel die seine Kopierer im letzten Jahr, glaube ich, ist es, nur über die letzten 12 Monate verdient haben, dann bist du bei minus 1,2 Millionen Dollar.
Holy fuck. Wie geht das? Ach so, ja, weil im Chart immer nur die Gewinne angezeigt werden und die Verluste, die Positionen nicht geschlossen werden.
Genau, die Verlustposition macht er nicht zu, er macht nur die Gewinnposition zu, dann sieht der Chart mega aus. Aber die Leute, die haben halt auch die Verlustpositionen im Depot und verlieren auf die halt unfassbar viel Geld.
Aber es ist einfach komplett absurd, dass sowas legal ist. Es ist wirklich komplett absurd. Also,
ja.
Ich meine, jedes normale Finanzinstitut wird durchgecheckt, wie die ihre Renditeberechnungen und solche Dinge machen. Klar, da wird natürlich geschummelt ohne Ende, aber es ist einfach so absurd zu machen. Ja, wir machen einfach die Minusposition, machen wir nicht zu und dann absurd. Komplett absurd. Ja,
ich meine, der Broker zeigt jetzt zumindest die Gewinne an, die Kopierer erzielen und jeder kann irgendwie dann sehen, dass man Verlust macht, aber also es ist ein absurdes Geschäftsmodell, das aber sicherlich hochprofitabel für den jungen Mann ist, der da wahrscheinlich gut Geld dran verdient.
Ja, wenn du bereit bist, deinen Namen zu burnen dafür,
auf jeden Fall. Er hat ja mit einem Pseudonym und er zeigt auch sein Gesicht nicht und trägt immer eine Maske. Also ist schon clever gelöst.
Ja, super smart. Aber auch völlig trustworthy. Also da würde ich natürlich auch gleich mein Geld hinterher schmeißen, wenn möglich. Gut, jetzt wo wir im Bereich Copy-Trading sind, also um die schwarzen Schafe von den guten zu unterscheiden, haben wir auf Finanzfluss eine Page, finanzfluss.de/Empfehlungen, wo wir immer unsere Empfehlungen sammeln. Das ist jetzt ein kurzer Werbeeinspieler. Von den Finanzprodukten, die wir gerade gut finden. Ich habe dir die Page mal gerade geschickt, wenn du mal kurz draufklicken kannst. Und ich bräuchte von dir jetzt ein Approval, also hier in diesem Chat, in unserem Recording-Studio. Und dann bräuchte ich von dir mal ganz kurz ein Approval, ob das für dich so in Ordnung ist und ob das vertretbare Broker sind. Ist das für dich okay? Ja, also auf dieser Empfehlung-Page findest du halt alle Finanzprodukte, die die Finanzredaktion empfehlen kann. Mhm. Und ja.
Lass mich mal kurz. Ist der Bison natürlich aufgeführt und diesem Richie habe ich, glaube ich, noch nie vertraut. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Ist die Page wirklich live? Kann die jeder so gerade öffnen? Oder hast du die speziell für mich gestaltet?
Es ist eine Live-Page, aber es ist tatsächlich eine Kopie. Das siehst du in der URL. Es ist Empfehlung minus eins. Wenn der Podcast live geht, wird es diese Page nicht mehr geben.
Okay.
Als kleiner Hintergrund für all diejenigen, die natürlich nicht sehen, warum Holger sich gerade so ins Fäustchen lacht. Du hast eine Story über Broker produziert, weiß nicht, ob wir die Namen nennen wollen oder nicht.
Nennen wir sie mal lieber nicht.
Lieber nicht nennen, okay. Das sind zwei Broker, die Copy-Trading anbieten. Das ist ja natürlich, das geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was wir von dieser Finvestigativ-Recherche da eben gesehen haben, wo du halt einfach irgendwelchen super erfolgreichen Tradern folgen kannst. Das hat natürlich auch immer mit Copy-Trading zu tun und so weiter. Und du, Holger, hast, ich glaube, heute einen Aufruf in deiner Insta-Story gemacht und gesagt, irgendwelche unseriösen Finfluencer werden bald, war das nicht heute?
Doch, war gerade eben.
Werden sagen, hey, für die Community teste ich gerade mal diesen Broker, follow mir mal auf meinen Affiliate-Link. Und da haben wir als, sage ich mal ganz bescheiden, Lead-Finfluencer uns natürlich nicht lumpen lassen und haben uns natürlich gleich angesprochen gefühlt und unsere Empfehlungspatch dahingehend angepasst, diese beiden hochseriösen Anbieter natürlich mit aufzunehmen.
Direkt aufs Top zu machen. Aber in der echten Empfehlungspage hast du einfach die von der echten Page zwei Broker aus.
Genau, Markus hat die gerade eben geklont. Okay. Also wir haben das er hat mir gerade eben diesen Screenshot geschickt, habe ich gesagt, wie lustig wäre es denn, wenn wir einen Fake erstellen und das Holger schicken. Und genau das haben wir gemacht.
Großartig. Ich habe einfach bloß so eine E-Mail bekommen, weil ich bin noch auf so einem Verteiler von so einem Affiliate-Netzwerk, auch wenn ich das seit längerer Zeit gar nicht mehr nutze. Und da kam eben rum, jetzt gibt's eben zwei neue Broker. Einer davon, ich weiß gar nicht, was der andere macht, fokussiert sich auf so Copy-Trading. Was ja per se finde ich das ja alles nicht schlimm. Es ist ja im Wesentlichen wie Wikifolio zum Beispiel. Das ist ja auch streng genommen Copy-Trading. Die Frage ist halt immer, ob du es am Ende seriös machst oder nicht. Und ob die es jetzt seriös machen oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich habe bloß die Affiliate-Provisionen gesehen, die relativ hoch sind.
Sag im Vergleich. Viel? Kann man offen drüber sprechen?
Ich glaube, einer 180, der andere 150. Das ist doch im Vergleich, es ist jetzt keine 700 wie ein anderer Copy-Trading-Broker.
Aber Copy-Trading und CFDs, also CFDs kann es echt bis zu 700 Euro gehen. Das ist halt krass hoch. Ja.
Da müsst ihr quasi als User wissen, dass die Plattform erwartet, dass sie im Mittel mit euch mehr als 700 Euro verdient.
Ja.
Sonst wäre es ja sinnlos, dafür das so zu zahlen. Und ich dachte mal einfach, es wird mir sicher auf Instagram jetzt bald ein, zwei Leute geben, die sagen, hey, ich habe diesen neuen tollen Broker entdeckt, ich werde den mal für die Community testen.
Genau. Und deswegen hier an unserer Stelle schon mal die Ankündigung, die ersten Finfluencer, die das tun werden, werden wir namentlich hier nennen.
Okay, dann machen wir das so.
Jetzt gibt es
Drohung Angst. Ausgesprochen.
Jetzt gibt es Angst, genau.
Also der erste, der es jetzt war, ist dieser Thomas Kehle, wenn ich das richtig sehe.
Genau, auf diese Finanzhaus-Webseite. Hast du hoffentlich gleich weitergeleitet an die BaFin, ja?
Ja, hab's direkt kopiert. Ist schon eine Insta-Story, also.
sehr gut.
Nein, natürlich nicht.
Okay. Ja, was haben wir sonst noch? The Legend? Marktzeugs.
Ja, richtig, Legend, aber Jim Cramer hat gesagt, er ist für diese Woche sehr vorsichtig und der Markt geht natürlich Richtung Moon, also fucking Legend wie immer. Ich wollte aber was anderes noch mit dir teilen kurz, weil ich das echt spektakulär fand. Ich weiß nicht, ob du, hast du Siemens Gamesa Aktien?
Nee. Also außer es ist in einem meiner beiden ETFs drin, dann habe ich.
Achso, nee, wird nur funktionieren mit Einzelaktien. Mich haben nämlich, ich habe das gar nicht so verfolgt, aber mich hatten ein paar Leute angeschrieben und gesagt, hey, ich habe hier über meinen Broker ein Übernahmeangebot bekommen für meine Siemens Gamesa Aktien.
Ja.
Von einem ganz absurden Haus. Also es war ganz, ganz stranger Name. Ich habe sogar schon vergessen, auf Northgate, da habe ich dann auch geguckt. Es war alles very strange. Und Hintergrund ist, Siemens Gamesa wird anscheinend, wie gesagt, ich habe das nicht so verfolgt, von Siemens Energy übernommen. Und es gab noch ein paar ganz wenige Aktionäre, die drin waren, obwohl dieses Ding gar nicht mal wirklich börsengehandelt war. Und da gab es jetzt eine außerordentliche Hauptversammlung in Madrid, wo man beschlossen hat, dass man diese wenigen rausdrückt und dass die aber als Abfindung 18,05 Euro bekommen. Also ich glaube, das war damals das ursprüngliche Kaufangebot auch. Ja. Also eigentlich relativ fair, wenn ich das auf den ersten Blick so sagen darf. Aber anscheinend wusste das nicht jeder, dass sowas kommt. Und manche Leute hatten das noch im Depot und konnten es nicht mehr verkaufen. Und es hat irgendwie so eine kleine Butze, die alle anschreiben lassen und hat, glaube ich, irgendwie 4 Euro oder so für die Aktie geboten. Wahrscheinlich wohl wissend, dass sie die danach für 18 Euro an Siemens dumpen können.
Das ist bitter. Das ist ja schon ein richtiger Scam. Aber was ich mich frage ist, wann bist du denn verpflichtet, als Broker solche Übernahmen oder Kaufangebote weiterzuleiten?
Das weiß ich leider auch nicht. Das wäre aber tatsächlich eine interessante Frage an die Community, falls das jemand weiß.
Ja, stimmt. Das klären wir in der nächsten Folge auf, wenn hier, wir haben ja sehr viele Markt-Professionals, die diesen Podcast auch hören. Das wäre echt mal interessant zu wissen, weil ich denke mir so, ja, gibt es ja irgendwelche Regeln, ne? Wann der Broker das dir quasi in die Inbox stellen kann, irgendwelche unseriösen Angebote.
Weil ich meine, sonst könntest du jetzt hingehen und sagen, du machst ein Übernahmeangebot für Berkshire A für 1 Euro pro Aktie. Und vielleicht, es reicht ja aus, wenn einer so blöd ist und das annimmt.
Versehentlich draufklickt.
Ja. Genau, versehentlich draufklickt oder sonst was, dann hast du ja schon irgendwie über 300k gemacht.
Ja, genau, also diesen Scam oder wie auch immer, den kannst du ja dann für jede beliebige Aktie machen. Also, du kannst ja permanent irgendwelche Angebote rumschicken lassen und sagen, zu dem Preis kaufe ich dir ab. Das geht ja wahrscheinlich nur, wenn du, vielleicht ist die Bedingung, dass du alle Aktionäre kontaktieren musst. Also, dass du ein Angebot machen musst, was für alle gilt. Das geht natürlich auf so Nischendingern, wo nur noch sehr wenig getradet ist. Da kannst du das natürlich machen, aber wenn du es jetzt für eine Berkshire machen musst, müsstest du ja quasi dieses Angebot allen Berkshire-Aktionären unterbreiten, was vielleicht sogar möglich wäre für einen Euro.
Ich wollte gerade sagen, also ich mach's von mir, ich mach's gerne für 1 Euro.
Ich weiß nicht, ob du nicht einen Finanzierungsnachweis bringen musst oder so, keine Ahnung.
In dem Fall war es tatsächlich so, die haben das irgendwie beschränkt und haben gesagt, das gilt nur noch für 10% der ausstehenden Aktien oder sowas. Also du kannst
Verknappung auch.
Ja, du kannst es auch Panik erzeugen quasi.
Geil, ich bin der Erste sein, der meine Aktien unter Wert verkauft.
Es haben ja, glaube ich, auch dieselben Trick haben Leute mit den Gazprom-ADRs, glaube ich, damals gemacht. Da gab es auch irgendwie ein Angebot, dass du dir die Gazprom-ADRs abnehmen lassen kannst für irgendwie fast gar nichts, weil die halt wahrscheinlich sich gedacht haben, dann transformiere ich die halt in Gazprom-Aktien, halt die halt in Moskau und irgendwann in 10 Jahren wird es vielleicht wieder möglich sein, das Zeug zu verkaufen und dann stehen sie halt höher als das Mini-Angebot, das ich damals gemacht habe.
Genau. Aber die, okay, war das zu Sanktionszeiten?
Ja, das war
irgendwann. Da machst du nämlich eigentlich ein Thema auf, was ich gleich mal noch aufgreifen wollte. Wir haben nämlich ein paar Mails gekriegt zu dem Thema und da hat Markus auch gestern ein bisschen recherchiert und mit Leuten gesprochen aus dem Umfeld. Weil, ich weiß nicht, sagte der Arero-Fonds was von von Professor Weber. Genau, das ist ja so ein Ding. Arero, Aktien, Renten, Rohstoffe und so. Ist ja eigentlich so ein Fonds, der eine Riesenbeliebtheit hat. Da sind ein paar Milliarden drin, wenn ich richtig irre. Wird von der DWS gemanagt. Und es ist halt ein passiver Weltfonds. Das heißt ja der Weltfonds oder sowas. Ist so ein bisschen das Prinzip wie so ein Weltportfolio. Nur, dass du halt noch Anleihen drin hast und Rohstoffe und ein bisschen Immobilien, glaube ich, auch noch. Aber über Immobilienaktiengesellschaften.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil ich habe zudem auch ganz viele Fragen auf Social Media bekommen.
Ich habe es gar
nicht so verfolgt, aber erzähl du mal.
Sehr wahrscheinlich haben wir dieselben Fragen. Und zwar wurde der an super vielen Börsen gedelistet. Ja. Und es ist nicht der einzige, es ist halt der bekannteste, weil es halt der größte ist. Aber ich glaube ich, auf der Börsen AG, wozu verschiedenste Börsen gehören, weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber wenn ich Düsseldorf, Hamburg und so weiter. Und da ist eine Liste von über 250 ETFs, Fonds, die delistet wurden. Und bei der deutschen Börse kommst du auch, also kannst du den auch nicht mehr handeln, also seit über einem Monat schon. Und Areo hat dazu selbst auch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie selbst nicht wissen, warum das der Fall ist. Die lassen das investigieren, also herausfinden. Die Börsen sagen dazu nicht sonderlich viel, aber es hat sehr wahrscheinlich was mit Russland-Sanktionen zu tun, also höchstwahrscheinlich mit Russland-Sanktionen. Mhm. Ich glaube, da hat die deutsche Börse sich auch was zu geäußert. Die haben nämlich noch in ihrem Fonds, ist jetzt anders als ein ETF, ne, die müssen ja keinen Index nachbilden, also das ist ja, genau, also bei ETFs, die haben einfach einen Index abgebildet, da haben die meisten Indexanbieter haben Russland rausgehauen aus den Emerging Markets, dementsprechend haben die ETF-Anbieter die ganzen Anteile verkauft und haben jetzt keine Russland-Aktien mehr drin. Wenn sie die sowieso direkt gehalten haben, meistens haben sie ja sowieso die ADRs über London oder so gekauft. Ja. Und der Arero hat dann scheinbar noch welche, die sogar auf null abgeschrieben sind, aber dadurch, dass die im Portfolio drin sind, wurden die halt delistet. Das ist, wie gesagt, jetzt die Spekulation. Es gibt auch Gerüchte am Markt, dass da die BaFin einberufen wurde, weil es ja super geschäftsschädigend ist. Ne? Man muss natürlich wissen, das hat für dich jetzt, wenn du einen Arero-Anteil hast, keinen direkten Nachteil, weil du, also schon, du hast natürlich weniger Liquidität, aber deine Anteile kannst du ja immer an eine Fondsgesellschaft zurückgeben. Anders als beim ETF, der nur über die Börse gehandelt wird, kannst du einen Fonds ja zum NAV, also zum inneren Wert sozusagen, an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Das geht genau. Bei den Neo-Brokern nicht so. Die haben, glaube ich, nicht direkt so eine direkte Schnittstelle. Das ist ein bisschen komplizierter. Musst du, glaube ich, irgendwelche Papierkram ausfüllen. aber grundsätzlich geht's. Du bist jetzt nicht in deinem Fonds festgefahren. Aber kaufen geht auch nicht. Also ich habe gestern zum Beispiel mal beim Neo-Broker geschaut in der App. Mhm. Und da sind die vom Handel ausgesetzt, ja.
Okay, das ist mega interessant, weil dann ihr habt mehr und besser investigiert als ich. Ich habe bloß mitbekommen, die handeln nicht mal an manchen Börsen. Das haben mir Leute geschrieben. Ich hatte dazu auch auf die Schnelle nichts gefunden und habe dann eben nur gesehen, du kannst es halt mit der DWS weiter zum NAV, zum NEF handeln. Mhm. Und dann, das war immer meine Antwort. Also wendet euch doch direkt an Arero oder wie sich die nennen.
Keine Ahnung, nervt Leute, nicht.
Nervt nicht. Nein. Nee, aber keine Sorge, ihr könnt es weiter verkaufen und kaufen anscheinend, aber es über die Börse ist es anscheinend nicht möglich. Aber interessant, weil wenn das wirklich dieses Russland-Ding ist, dass die dann eine Pressemitteilung rausgeben, wo sie sagen, sie haben keine Ahnung, was los ist, weil eigentlich haben sie ja dann schon eine Ahnung.
Also, ja, genau. Also steht auch definitiv drin, also von wegen, dass die russische Wertpapiere handeln, dass sie zu null abgeschrieben sind, dass sie damit nichts machen können und so weiter. Aber sie haben keine offizielle Begründung bekommen. Ihr seid ausgeschlossen deswegen.
Deswegen, okay, also, alles klar.
So steht dann das im Pressestatement.
Haben die die einfach, drin. Okay, sorry, dann ziehe ich das zurück, dann haben die einfach und deswegen rausgeschmissen.
Jetzt muss ich aber noch auf einen Halbsatz von dir eingehen gleich oder zurückkommen, weil wir haben eben drüber, also ich glaube, die Argumentation, ich weiß jetzt nicht, ob es genau auf den Arero bezogen war oder auf was anderes, aber die deutsche Börse-Argumentation war gewesen, naja, über solche Wertpapiere könnte man Geld nach Russland schieben irgendwie oder da zumindest Finanztransfers machen. Da haben wir mit Markus gezweifelt, wie das denn gehen könnte,
ja,
über so eine Aktie. Und meine Spekulation war halt gewesen, naja, wenn du halt irgendwie Geld nach Russland kriegen würdest, diese Aktie wird nur über Moskau gehandelt, angenommen du könntest als Europäer in Moskau handeln, was ja sowieso nicht mehr geht, dann könntest du ja einfach eine Aktie ultimativ hochjubeln. Du kaufst die als Europäer und dann auf der anderen Seite wird ein Russe die verkaufen und dafür halt Geld kassieren. Aber dann müsste ja dieses Geld ja auch irgendwie rüber transferiert werden, was ja auch momentan nicht geht.
Also, ich wollte gerade sagen, dann habe ich fucking Rubel in Moskau. Das bringt mir ja auch nichts.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kann die Argumentation, also wir haben es auch so auf die Schnelle nicht hingekriegt, dass uns die logischen Zusammenhang zu erklären, warum sowas sanktioniert sein müsste. Also ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was verschieben und ich glaube, bin mir sicher, dass da die BaFin ein bisschen mitreden muss.
Aber um ehrlich zu sein, das regt mich jetzt sogar ein bisschen auf, wenn du mir das so erzählst. Weil,
mich sauer.
Es macht mich echt sauer. Also Privatanleger, die das Zeug irgendwie im Depot hatten, von mir aus auch über einen Fonds, da wird das Ding auf null abgeschrieben und die sind damit raus für immer. Mhm. Und größere Corporations, weißt du, die Evil Corporations that rule the world, die haben ja alle teilweise so ein Buyback gemacht. Das ist doch irgendwie, lief doch dann so, sie haben gesagt, wir verkaufen ihr Russlandgeschäft, haben aber dann noch so eine Klausel eingefügt, dass es für 1 Euro theoretisch innerhalb der nächsten 5 Jahre wieder zurückkaufen können. Mhm. Also wenn das Ding irgendwann mal beendet ist und dann die Sanktionen fallen würden, also keine Ahnung, was da passiert, lehne mich da auch nicht so weit aus dem Fenster und gebe da eine
Prognose ab. Macron Präsident von Russland wird oder sowas, ja?
Macron Präsident von Russland und Donald Trump Deutschland übernommen hat, vielleicht so. Er ist ja von ursprünglich Deutscher, dementsprechend passt ja. Dann können die halt
nachdem das englische Königreich die USA zurück ins Königreich geführt hat, ne, um wirklich das Bild mal komplett zu zeichnen.
Jetzt sind wir und Charles Schwab Weltherrscher wird. Dann können die halt ihre russischen Assets wieder relativ easy zurückkaufen. Und dem Privatanleger wird das halt verwehrt. Dem wird sogar noch gezwungen, dass der Fonds delistet wird, wenn er da die Dinger zu null noch irgendwie mitträgt. Finde ich irgendwie,
wobei man sagen muss, genau, aber dadurch, dass die ja noch zu null bei denen sind, wenn morgen die Sanktionen fallen und diese Aktien wieder munter lustig gehandelt werden können, dann würde das sich natürlich auch im Fondsvolumen wieder auswirken, klar.
Genau,
aber wobei der Deal die ETFs ist ja die Dinge halt echt losgeworden sind. Also die haben die scheinbar komplett verkauft, verschärft.
Und wahrscheinlich muss dieses Herrero-Ding die jetzt auch raushauen, wenn sie wieder an den Börsen gelistet werden wollen.
Aber ich glaube, das geht gar nicht. Also wie willst du, kannst ja auf null abschreiben, aber du wirst ja wahrscheinlich immer noch so einen symbolischen Wert in der Bilanz haben. Also ich bin zwar kein Bilanzprofi oder sonst irgendwas, aber das musst du mir mal erklären, wie du das machen kannst. Das geht ja nicht wie beim Auto, ich habe die Schlüssel verloren, jetzt schreibt mir mal das Auto komplett ab oder so.
Oder aber das Problem hast du doch beim ETF-Anbieter auch, oder? Wenn die tatsächlichen Aktien oder die ADRs gehalten haben als Hedge für den ETF, dann haben die das ja auch noch irgendwie.
Aber ich glaube, bevor diese Sanktionen, also bevor das wirklich komplett, ich weiß nicht, ich muss es mal noch nachvollziehen, ich werde mich da diesbezüglich mal informieren, aber ich glaube, MSCI zum Beispiel, jetzt beim großen Beispiel MSCI Emerging Markets zu bleiben, die haben super früh Russland rausgehauen und da kam es auch schnell zum Rebalancing, dass die noch losgeworden sind. Und erst ein gutes Stück später ist, glaube ich, der Handel in London zum Erfrieren gekommen, sozusagen. Okay. Aber da will ich mich jetzt auch nicht festnageln, da würde ich mich nochmal informieren, wie die ETFs das gemacht haben im Vergleich zum eigentlich könntest du ja über diesen Creation-Redemption-Prozess dieser Anteile auch wieder loswerden. Drückst einfach Market Maker rüber.
Genau, dann hat's ja der Market Maker.
Muss ja aber nicht mehr der ETF. Der kann weiterhandeln. Naja, gute Frage, aber ich weiß es nicht. Aber schön, dass du die Klammer aufgemacht hast.
Wieder was gelernt.
So, gut. Kommen wir mal zum Marktzeugs, würde ich sagen. Du hast ja letzte Woche groß angeteasert, dass diese Woche eine heiße Woche wird. Vielleicht ganz kurz, bevor du die Zahlen sagst, wo steht der Markt? Sind wir im Plus, im Minus?
Ich schaue gerade nach.
Hab zufälligerweise mal wieder nicht drauf geguckt.
Aber ausnahmsweise nur. Wir stehen bei 4.437 Punkten vorbörslich im S&P in der Indikation.
Ist das gut oder schlecht?
Das ist relativ gut. Also diese Woche, mal, da können wir ja schnell ausrechnen. Ich bin im Kopf, traue ich mich sowas nicht auszurechnen, weil ich dann mit Sicherheit irgendeinen Scheiß sag. Aber diese Woche sind wir, und damit ist der vorbörsliche Move nicht mitberechnet. Diese Woche müssen wir irgendwie so 2-3% ab sein.
Okay.
Was relativ geil ist, weil es halt so absurd ist.
Okay, erzähl.
Also, ganz kurz Marktnews. Die Fed hat am Was ist los?
Ich meine, man muss erstmal räuspern, um wirklich das gut vortragen zu können.
Stört dich das, wenn ich räusper? Weil meine Frau hat die Scheidung eingereicht, deswegen.
Wegen Podcast räuspern oder dem normalen
im normalen räuspern. Dem normalen räuspern. Das ist
ich dachte im Podcast, aber das hätte mich ja gewundert, weil das hieß ja, sie würde den Podcast hören.
Nee, das tut sie Gott sei Dank nicht. er hat keine Zeit, ich muss arbeiten, damit ich hier Podcast aufnehmen kann.
Nein, einer muss ja das Geld reinbringen.
Genau. Also, die Fed hat am Mittwoch keine Zinsen erhöht und hat aber interessanterweise, wurde auch erwartet worden, dass sie keine Zinsen erhöhen. Gleichzeitig wurde erwartet, dass sie andeuten, im Juli vielleicht nochmal zu erhöhen. Paul hat sich dann auch direkt in der Pressekonferenz leicht versprochen und gesagt, das war jetzt ein Skip. Also einmal ausgelassen und dann geht's weiter. Und dann hat er sich erkannt, dass er sich da verplappert hat und gesagt, das wollte er jetzt nicht so sagen. Er hat eigentlich nicht Skip gemeint. Er wollte sagen, diesmal haben sie keine Zinsen erhöht und mal schauen, wie es nächstes Mal wird.
Geil.
Wobei die Unterstellung mitschwimmt, der ist so professionell, der macht es so lange. Also, dass dem das zufällig rausrutscht, ist...
Meinst du?
Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das hat er mit Absicht gemacht.
Boah, Absicht. Also man kann sich ja schon mal versprechen, oder? Vielleicht aber hat der PR-Berater im Firma gesagt, do not say skip, do not say skip. Also okay.
Jetzt darfst du es nicht sagen. Genau. Also die Zentralbank-Leute wissen ja eigentlich schon, dass jedes Wort, das sie sagen, auf die Waagschale gelegt wird. Und die halten ja auch Reden an Hochschulen etc. für Absolventen etc. und passen da auch auf jedes einzelne Wort auf. Also, dass ihm das jetzt so rausrutscht, dass als Frau Lagarde es bei einer ihrer ersten Pressekonferenzen passiert ist, das verstehe ich noch, weil sie hat diesen Job vorher noch nicht gemacht, aber der Paul macht das jetzt seit, keine Ahnung, seit wann der im FOMC sitzt, 12 Jahren oder so. Also das sollte eigentlich das wissen. Aber interessant ist vielleicht noch, ohne dass der Markt damit gerechnet hat, sieht die aktuelle Zinsprognose von der Fed, das sogenannte Dotplot, sogar eine weitere Zinserhöhung dieses Jahr jetzt. Also nicht nur eine im Juli, sondern sogar noch eine on top drauf.
Zwei Stück sollen kommen.
Zwei Stück jetzt plötzlich. Was irgendwie...
Wann war denn die letzte? Die war vor 2 Sitzungen, ne? Also die haben jetzt, das ist jetzt die zweite Pausierungsgebung oder wie auch immer.
Nee, die erste Pausierung. Beim letzten Mal haben sie noch erhöht. Beim letzten Mal haben sie noch erhöht.
Aber haben reduziert die Erhöhung, ne?
Genau, erst sind sie auf 75 pro Meeting hoch, dann sind sie auf 50 runter, dann waren sie bei 25 und jetzt quasi die groß erwartete Pause
Vollbremsung,
okay. Genau.
Verstehe, also ja, gut. Es liegt in den Details, ja, es könnten Juristen sein.
Paul ist Jurist, witzigerweise sogar.
Dachte ich mir.
Und dann kam am nächsten Tag die Frau Wächter, die ja deine Landsfrau oder Landsgenossin oder wie man so schön sagt.
Ja, ja. Und Frau Lagarde, für Leute, die ihn nicht wissen.
Stimmt, genau, ganz wichtig. Und dann um 25 Basispunkte erhöht, wurde erwartet und gleichzeitig auch gesagt, very likely, dass sie im Juli auch nochmal erhöhen. Das, was da ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie ihre Inflationsschätzungen tatsächlich hochgenommen haben, obwohl du eigentlich im Moment Inflation eher auf der positiven Seite überraschen siehst. Also es fällt eher so ein Ticken schneller als erwartet. Und sie haben jetzt aber gesagt, in der Kerninflation sehen sie für Ende des Jahres 5,1%, während sie im März noch von 4,6 ausgegangen sind. Also haben die schon richtig nach oben geschraubt.
Ich glaube auch, das letzte Mal, als ich in die Status geguckt habe, bezüglich eher so ein Unfall als Absicht, in die Inflationszahlen, ich glaube, das stärkste Wachstum war Segment Lebensmittel gewesen, wenn ich mich irre, ne? Also bisher haben wir immer gesprochen von, wobei das nicht die Kerninflation ist minus Energie und?
Lebensmittel,
ah, okay, gut. Ja. Dann war das die Nicht-Kerninflation. Ich glaube, da waren die Lebensmittel am stark, also die, wo es wirklich am stärksten gewachsen ist. Wie gesagt, deutsche Inflationsrate jetzt, ne? Dann siehst du so ein bisschen den Shift, ne? Vorher hat immer jeder über Energie gesprochen, jetzt sind es andere Dinge, die teurer werden.
Energie hilft uns ja sogar ein Ticken, weil sie halt runterkommt und die Headline-Inflationsrate drückt. Und weil das alles so absurd ist, hatten wir dann gestern die größten tägliches Call-Volumen, also Call-Optionsvolumen, seit Anfang der Aufzeichnungen im S&P 500.
Okay, also alle sind sehr, sehr positiv gestimmt.
Sehr, sehr positiv ist fast noch ohne eine Untertreibung. Also ich glaube, jeder fliegt jetzt zum Mond.
Okay, und das hat natürlich den Markt auch gleich gepusht, weil diejenigen, die Call-Optionen rausgeben, die müssen sich auch absichern.
Genau, und wenn du halt so kurzlaufende Call-Optionen kaufst, und heute ist auch noch der große Verfallstag, wenn du so kurzlaufende Call-Optionen kaufst oder Intraday-Call-Optionen kaufst, die Zero-Day-to-Expiry-Calls, haben wir auch schon drüber gesprochen, zwingst du halt die Options-Market-Maker im Hintergrund extrem viel vom Underlying zu kaufen. Das schiebt natürlich den Markt unfassbar hoch. Gamma-Squeeze für die Vollnerds unter uns.
Aber das ist, aber wir reden dann trotzdem, jetzt schiebt den Markt voll hoch von 2-3%. Ist ja jetzt nicht so... Oder ist das schon cool?
Wenn du den S&P, was ja durchaus ein liquider Index ist, auch wenn Liquidität jetzt nicht so hoch ist, noch wie es vor ein paar Jahren war, wenn du den bewegen kannst, indem du anfängst, wie verrückt Call-Optionen zu kaufen, ohne dass es großartig bullische News gab, weil eigentlich war die News gestern so semi-scheiße. Also da war jetzt nichts dabei, was irgendwie rechtfertigt, dass der Markt irgendwie massiv nach oben schießt. Aber mit den Dingen kannst du es halt machen.
Und wie beurteilt sich das? Also wie erklärt sich das? Also warum sind auf einmal, wo kommt dieser Bullenindikator her?
Zocken. Die Leute wollen zocken.
Ach, du meinst, es ist reine Zockerei. Du meinst nicht, dass die Leute sagen, oh, die Politik, die Zinspolitik ist bald vorbei, wir gehen bald wieder runter.
Auch, aber ich glaube, wenn du diesen View hast, dass die Zinsen bald wieder fallen, lockere Geldpolitik, dann kaufst du halt Aktien oder langlaufende Optionen. Aber dann kaufst du keine Eintagesoption auf dem S&P, die far out of the money liegt.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn du gestern Morgen dir die Intraday-Option auf dem S&P mit Strike 4400 gekauft hättest, da stand man noch
deutlich drunter. Sag mal noch, wo er gerade steht. 4400 ist der Strike und wo steht er aktuell?
Jetzt sind wir drüber. Jetzt sind wir bei 4437 oder so in der Indikation.
Okay.
Das heißt, damals haben wir,
Money.
Genau, aber gestern war er noch out of the money.
Okay. Mhm.
Du hättest.
Aber dass ein Zero Day ist, bedeutet, dass es dann nur noch weniger als einen Tag läuft.
Genau, der läuft quasi nur gestern. Und du hättest gezahlt 10 Cent. Mhm. Und am Ende des Tages war er 3,15 Dollar wert.
Okay, krass.
Das sind ungefähr 3000%.
Krass. Okay, jetzt verstehe ich. Also diese Dinge sind halt super gut, um mit wenig Geld viel Hebel zu haben, richtig?
Genau. Und es ist sehr beliebt geworden. Und ich habe gestern fast überlegt, ob ich mal jetzt einen Optionsaccount aufmache und einfach stupide jeden Tag für 100 Euro long so eine Far Out of the Money S&P-Option.
Okay, aber dann auf steigend oder fallend? Gibt es die Zero Day auch fallend? Oder?
Gibt's auch fallend,
ja. Wahrscheinlich, ne?
Gibt's auch fallend.
Also als Put.
Eigentlich reicht es ja, wenn du die ganze Zeit steigend gehst. Du kannst ja, wenn du überlegst, hier machst du einen Tag mal 3000%. Wie viele Tage kann ich dann alles verlieren? Wahrscheinlich lohnt sich das sogar.
Hm.
Oder hätte sich zumindest gelohnt.
Okay,
krass. Also wir geben hier natürlich keine Anlageempfehlung. Und wahrscheinlich mache ich es auch am Ende nicht. Genau.
Okay, also du brauchst eine Options. Aber wie kommt man als Privatanleger an Optionsaccounts? Wobei, geht schon, ne? Aber weiß gar nicht, ob es da viele deutsche Broker gibt, die das machen. Musst du so Ami-Brokers, ne?
Genau, Interactive Brokers wäre jetzt mal. Ich habe es nie verifiziert, aber ich gehe davon aus, da kannst du mit Sicherheit Zero-Day-to-Expiries handeln.
Okay, ja, spannend. Spannend. Ja, also reine Zockerei. Du erzählst uns erst von makroökonomisch wichtigen Entwicklungen und dann reine Zockerei.
Dann ist das Einzige, auf was es ankommt.
Okay. Ich habe auch was gelesen von wegen, dass darüber spekuliert wird, ob die Fed nicht ihr Inflationsziel anpassen würde. Weil die haben ja kein so hartes Inflationsziel wie die EZB. Das heißt, die sind da so ein bisschen flexibler.
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Sie haben Average-Inflation. Sie sagen 2% on average, aber sie verraten nicht, wie dieses Average berechnet wird. Das hat die EZB nicht so krass formuliert, ja.
Ah ja, okay, verstehe. Weil die EZB hat ja nur das Mandat sozusagen, um die 2% zu bleiben. Die Fed hat das Mandat Preisstabilität plus Arbeitsmarkt, Vollbeschäftigung.
Ja.
Okay, und wurde dazu was geäußert? Also zu dem Thema, ob man jetzt statt 2% Inflation sich auf 3% Inflation als Normalität einigen möchte? Oder? Also das war ja immer wieder mal eine Spekulation, auch von der EZB, ne? Also das ursprünglich hieß es ja immer Inflationsrate unter 2% und dann wurde es ja angepasst, als die Inflation gestiegen ist, um die 2%. Das heißt, 2,4 ist auch okay.
Das ist genauso schlimm wie 1,6 sozusagen.
Genau.
Genau. Nee, es gibt diese Diskussion jetzt schon lange. Also die Zentralbanken selber sind da sehr vorsichtig, was die Äußerungen betrifft. Frau Lagarde wurde darauf angesprochen und hat gesagt, darüber reden wir erst, wenn wir die 2% erreicht haben. Aber allein, dass es nicht ausgeschlossen hat, ist schon der erste Hinweis.
Aber wie 2% erreicht? Wir sind ja schon lange drüber.
Ja, aber wenn wir dann wieder drunter sind. Wir wollen jetzt erstmal auf 2% runter und dann können wir darüber reden, dass wir dann die Desinflationsziele erhöhen. Und in den USA gibt es halt immer mehr Leute, die eben so eine 3% zum Beispiel in den Raum stellen oder teilweise auch 4%. Der Paul äußert sich dazu auch sehr vorsichtig und sagt halt, darüber kann man irgendwann in Zukunft mal sprechen. Also er schließt es auch nicht aus, aber jetzt nicht. Aber ich glaube, das sind alles so Testballons.
Aber was würden die Implikationen heißen? Ich meine, du hast ja jetzt schon irgendwo gefühlt, dass gefühlt ist die Inflation ja sowieso schon tough, ne? Also, dass du immer weniger für dein Geld bekommst. Und ich meine, dann würde es ja dann auch gleichzeitig heißen, dass ja auch die Lohnentwicklungen sich daran anpassen müssen. Ich meine, ob du mit einer 2% jährlichen Lohnsteigerung rechnest oder mit 3, das macht ja einen Riesenunterschied, ne? Also oftmal. Wir reden hier vom Zinseszinseffekt, dem 8. Weltwunder.
Hat Einstein schon gesagt.
Ja.
Es wird glaube ich, bedeuten, dass die Zentralbanken halt schneller wieder zur lockeren Geldpolitik oder zum Brot zurückkommen können. Also für risky Assets, für Aktien, für ETFs wäre das wahrscheinlich super. Wenn die Fed jetzt sagt, wir machen jetzt 3% Inflationsziel, dann geht wahrscheinlich alles moon. Aber wie du sagst, für die Leute, die jetzt schon gar nicht wissen, wie sie über einen Monat kommen, wenn du damit rechnen musst, dass Inflation langfristig sogar höher ist, macht das
ist ja so ein bisschen der Unterschied, ne? Zwischen der Finanzwelt, wo man sich sagt, oh ja, niedrige Discount-Faktoren sind immer gut, also sprich niedrige Leitzinsen, das treibt unsere Bewertungen in die Höhe, versus irgendjemand muss die Kohle auf den Tisch legen, um Dinge zu bezahlen.
Ja.
Spannend. Gibt es noch Marktnews oder war das the hottest topics?
Das war, glaube ich, jetzt the hottest topics. Ich will was ergänzen. Irgendwo habe ich mal gelesen, Wall Street Journal oder so, dass irgendwann hat man geschrieben, dass die Reichen eigentlich am meisten unter Inflation leiden.
Ja, es gibt doch jetzt auch einen Inflationsausgleich für unsere Bundesregierung.
Ne? Stimmt, richtig.
Auf die Gehälter.
3.000 Euro, glaube ich, kriegen die auch steuerfrei. Finde ich gut.
3000? Warum so viel? Bei uns gab es 1500. Also, das, nee, waren das nicht 1500?
Das war der Corona-Bonus.
Sicher?
Ja, den habe ich nämlich auch bekommen. Da habe ich ja einen YOLO-Trade draus gemacht.
Geil, die Stimmies verzockt. Das, Stimmies in verzockt. In der guten alten Tradition.
Okay. Nee, das war der Corona-Bonus. Und 3000 ist jetzt der Inflationsbonus, bis zu 3000.
Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Bitte, bitte. Ja, ich habe ein paar Sachen. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe mich eben mal ganz entspannt nach dem Mittagessen. Markus ich versuche ja freitags immer leger zu essen, weil unser Podcast ja immer kurz nach dem Mittagessen ist. Und wenn ich dann so brain dead bin, weil ich gerade so einen Stein im Bauch liegen habe, das hilft nicht so. Aber er hat es geschafft, mich zu überzeugen, dass wir einen fetten Köfter-Sandwich essen. Und danach musste ich mich erstmal auf die Couch legen zum Verdauen und habe dann ganz kreativ über Makroflüster-Themen nachgedacht.
Was ist ein Köfter-Sandwich?
Genau. Das ist ein Sandwich mit Köfter-Spieß, also Fleischbällchen gegrillt.
Ich weiß nicht, okay, Fleischbällchen, alles klar.
Genau, genau. Nächstes Mal, wenn du zu Besuch kommst, erholen wir dich dorthin mit.
Eine Frage, zwei Antworten.
Gut, meine Frage an dich ist, wann geht Böhmermann in den Knast eigentlich? Das würde mich mal wirklich interessieren. Also man kann ja unlautere Influencer aufscheuchen oder über Strukturvertriebe lästern und so weiter, aber wenn's, was ja gar nicht geht, ist ja über Aktiengesellschaften zu berichten, weil dann könnte ja der Kurs fallen. Und da muss man doch was tun, oder?
Also Jan Böhmermann ist jetzt, ich kenne den ja eigentlich gar nicht so gut. Ich kenne den so als Sidekick von Harald Schmidt früher. Aber mittlerweile ist er ja, glaube ich, selber so beliebt und Star. Weiß nicht, was der alles so macht, aber er ist Shortseller geworden, oder? So habe ja, ich das jetzt verstanden.
Boah, das wäre mal interessant. Da müsste man mal investigieren. Also, was ist passiert? Er hatte über die Ticketplattform Eventim, also die machen ja so alle möglichen Konzerttickets und so, von vielen Veranstaltungen werden über diese Plattform verkauft. Und da hat er mal ein bisschen aufgedeckt, dass die über Sekundärmechanismen vom Schwarzmarkt profitieren, also von super schnell ausverkauften, was häufig gemacht wird bei Konzerten, wo du weißt, dass sie schnell ausverkauft sind, dass es da Sniper gibt, nennt man das, also die super schnell sich irgendwelche Tickets sichern und die dann auf dem Schwarzmarkt, ist das falsche Wort, aber so über eBay oder so verkaufen.
Sekundärmarkt,
genau. Wobei es in vielen Fällen ja ausgeschlossen ist. Also habe ich zumindest schon mal gesehen auf Tickets, wo dann steht, es ist nur für dich, also nur du darfst mit diesem Ticket rein. Ist natürlich nicht namensbezogen, von daher kann man das nicht verifizieren, aber du darfst es nicht weiterverkaufen. So wird natürlich trotzdem gemacht. Wenn du mal guckst, so Tomorrowland-Tickets oder so kosten, dann geht immer schnell in, keine Ahnung, fünfstelligen Bereich teilweise.
Ist es so?
Ja, anyways. Okay. Ja, also gut, so VIP-Tickets und so und dann auf dem Sekundärmarkt, das kann schon ziemlich teuer werden. Und genau, Böhmermann hat darüber aufgeklärt und wir haben eine ganze Sendung dazu gemacht und darauf ist die Aktie natürlich extrem abgerauscht. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wann BaFin? Dann schaut dort mal hin. Wobei ich natürlich nicht glaube, dass er oder sein Team da vorher geschortet hätten. Das wäre, glaube ich, problematisch, oder? Na, wobei nicht, eigentlich nicht. Ne? Das wäre dann wie so ein ganz normaler Hindenburg Research Activist Hedgefonds Trade.
Ja, das wäre wie ein Shortseller, der Shortgate dann in News veröffentlicht. In dem Fall aber ist er ja Publizist. Er ist ja nicht irgendwie registrierter Marktteilnehmer. Er ist ja wahrscheinlich Publizist. Und da hast du so eine Selbstverpflichtung von diesem Deutschen Journalistenverband, dass du, glaube ich, unter anderem, wenn du sowas sagst, über Aktien sprichst, disclaimen musst in den Artikeln, ob du selber eine Position hast oder eine eröffnen willst.
Okay.
Ich würde es nicht ausschließen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dem seine Jokes und so vorher wissen, bevor das gesendet wird. Aber vielleicht nicht, dass er das jetzt macht, weil wieso sollte er das machen? Er wird ja genug Geld kriegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der es jetzt nötig hat, sowas zu machen. Aber irgendwie jemand, der in dritter Reihe bei dieser Sendung arbeitet, schnell mal eine Putte-Option gekauft auf dieses Ding. Why not?
Why not, ja. Ich weiß nicht, ob du in diesem Umfeld weißt, wie sowas geht. Also wir haben jetzt auch schon überlegt, wo man eine Zero Day herkriegt. Und wir sind ja Vollprofis, was Optionshandel angeht, muss man sagen. Kauft unser Coaching. Ich meine, er hat es ja mit einer anderen Aktiengesellschaft versucht, hat er sich nur in der Größenordnung vergriffen. Ich glaube, er hat mal gerantet gegen Twitter, eine ganze Folge gegen Twitter und Elon Musk gemacht. Aber ich glaube, da hat der Aktienkurs sich, Bullshit, ich erzähle einfach Blödsinn. Die gibt es ja gar nicht mehr an der Börse.
Die gibt's doch gar nicht. Das ist die Hitze, okay, Thomas. Ich habe auch heute schon.
Also hast du dich gerade voll ins Messer laufen lassen gerade.
Ich wusste ja nicht, was kommt. Ich wollte jetzt erst mal warten.
Naja, ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall. Ja, also das war das Thema Böhmermann gewesen. Der kommt nicht in den Knast. So, dann, was hatten wir noch an Thema? Reddit Blackout, hast du das mitverfolgt?
Ja.
Beziehungsweise wie viel Zeit verbringst du auf Mauerstraßenwetten?
Du beherrschst das Vokabular ja perfekt. Aber tatsächlich zu meiner großen Schande relativ wenig in letzter Zeit, weil das reale Leben im Moment viel Aufmerksamkeit verlangt und dominiert. Aber ich habe das mitbekommen, da hat Reddit irgendwie die APIs geändert, oder? Dass du mit keinen Drittanbieter-Apps kostenlos mehr oder das Pricing von den APIs erhöht, dass du jetzt einen Haufen Geld zahlen musst, wenn du mit so einer Drittanbieter-App wie Apollo oder wie die alle heißen, auf das Forum zugreifst, oder?
Ja, genau. Also das Ding ist ja, dass diese ganze AI-Hype, der ja gerade passiert, so diese künstlichen Intelligenzen müssen sich ja auf irgendwas trainieren. Und ich stelle natürlich, also zum Training haben die das komplette Internet auf den Kopf gestellt. Und scheinbar war das so gewesen, dass sehr, sehr viele, unter anderem auch OpenAI, also AI sich an Reddit bedient haben und Reddit sehr, sehr hoch gewichtet haben, also in diesem Learning-Algorithmus, weil Reddit ja
User-Generated-Content oder?
Genau, User-Generated, aber vor allem auch User-moderiert. Also da darf ja jeder seinen Mist reinschreiben, aber es gibt ja auch echte menschliche Moderatoren, die das Ganze moderieren. Ja. Und das steigert natürlich die Qualität enorm für solche AIs. Ja. Und deswegen ist hat Reddit sich gesagt, die ja auch gerade ihren Börsengang vorbereiten oder schon? Nee, die sind schon an der Börse, ne?
Nee, aber überlegt, glaube ich, im zweiten Halbjahr. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, weil die halt jetzt irgendwie profitabler werden wollen, oder?
Genau. Und die haben sich gedacht, so ganz Silicon Valley grast gerade unsere Community ab und trainiert ihre Algorithmen nur drauf. Warum sollten wir nicht ein bisschen die Hand aufhalten? Und dadurch sind dann halt andere Third-Party-Applikationen, die sehr wahrscheinlich sehr viele User benutzen, weil ich habe mir sagen lassen, dass Reddit ein miserables Interface haben soll. Wenn ich drauf gucke, sehe ich das auch. Und deswegen gibt es so viele, die einfach nur Third-Party-Anwendungen. Und die sind natürlich alle hops gegangen, hat denen von heute auf morgen das Geschäftsmodell unter den Füßen weggezogen. Ja. Die User waren pikiert und haben einen Blackout produziert. Also die ganzen Foren, also Mauerstraßenwetten zum Beispiel, kann man ja einfach googeln und du kannst dort ja lesen, ohne einen eigenen Account zu haben.
Genau.
Und die haben dann diese Foren auf privat gestellt. Mauerstraßenwetten ist wieder zugänglich, aber zum Beispiel R-Finanzen nicht, also der Blutskonkurrent von Mauerstraßenwetten sozusagen. Also sagen wir mal so, ich bin R-Finanzen, du bist Mauerstraßenwetten, so wenn man sich das jetzt so zusammen also
vernünftig und unvernünftig, vergleicht. Ohne jetzt zu sagen, was ist.
Genau. Und große Show gibt es dafür für rfinanzen.at, weil die sind wieder öffentlich. Und wenn du jetzt rfinanzen googelst, kommt direkt rfinanzen.at.
Ich hab's gerade gemacht und wollte sagen, hey, ich krieg nur rfinanzen.at her.
Siehst du? Und damit sind wir wieder bei unseren österreichischen Freunden, die wir schon in der letzten Podcast-Folge beleidigt haben.
Und über die reden wir nicht mehr, weil sonst werden wir wieder gestrikt. Ich glaube immer noch, dass weil wir Österreicher Witze gemacht haben.
Ah, okay. Ja, da müssen wir uns ganz formell bei den Österreichern entschuldigen. Und damit sind wir vielleicht bei einer letzten News, auch auf Österreicher bezogen. Nämlich, die Übergänge heute, sie sind 1A.
Fließend.
Also, wer da kein Abo da lässt, ist selbst dran schuld. Also, sorry. Wir sind nämlich bei Bitpanda gelandet. Bitpanda hat nämlich groß angekündigt, dass sie jetzt ein Tagesgeld-ähnliches Produkt haben, was sie natürlich nicht Tagesgeld nennen dürfen. Das ist jetzt irgendwie durch alle Medien gegangen. Also, zumindest wurde es bei mir durch ganz LinkedIn gespammt und sonst wo. Und im Endeffekt, was sie dir anbieten, es wirkt erstmal wie so ein Tagesgeld, weil da steht so ein fester Zinssatz. Und fester Zinssatz ist für mich entweder eine Anleihe, aber wenn da kein Anleihenkurs dabei ist, dann muss es wohl ein Tagesgeld sein. Tatsächlich ist es also in drei verschiedenen Währungen tatsächlich. Also ich krieg's so 2,57% in Euro, rund 3,6 im Pfund und über 4 in US-Dollar. Was im Endeffekt dahinter steckt, sind eigentlich nur Geldmarktfonds. Also die haben irgendwie ein eigenes Produkt aufgelegt, wo du indirekt oder direkt, ich habe es mir so im Detail noch nicht angeguckt, in Geldmarktfonds investierst. Und dann kommt natürlich gleich mein Reflex, nachdem wir mit Markus gemeinsam ein Video zum Thema Geldmarktfonds gemacht haben, habe ich mal verglichen mit dem ESTR. Also das ist ja dieser Referenzindex, ne, der an dem sich ja Geldmarkt-ETFs orientieren, also die swappen, die holen, die müssen halt einfach die Zinsen vom ESTR bringen. Da kannst du sogar noch auf dem Grund des Umrechnungsfaktors 8,5 Basispunkte oben drauf rechnen. Das machen wir jetzt mal nicht. Der ESTR steht jetzt derzeit bei rund 3,15%. Das ist ein ganz kleines bisschen gesunken, aber 3,147. Und aktuell ist deren das Zinsangebot von Bitpanda bei 2,57. Das heißt, du stellst dich de facto schlechter, als würdest du einen Geldmarktfonds kaufen. Wobei man dazu sagen muss, bei Bitpanda fallen keine Kosten mehr an. Bei einem Geldmarkt-ETF oder Fonds musst du nochmal Kosten mit berücksichtigen. Die sind aber tendenziell ziemlich marginal. Können gerade mal gucken. Genau, die sind so um die 0,1 bis 0,05. Also, ja.
Legst du da dein Geld jetzt an?
Ob ich dort mein Geld anlege? Nein, ich mache jetzt bald ein Konto auf, um mit Zero Day to Delivery zu zocken. Weil 3000% Rendite, sorry, aber das
kann der Geldmarkt mir nicht entgehen lassen.
Mithalten. Da kann der Geldmarkt vor nicht mithalten, genau. Aber ich find's cool. Also jeder kommt jetzt mittlerweile, also unser Podcast ist noch einfach nicht bekannt genug. Wir hatten uns ja die Scalable Capital Goldman-Anleihe angeschaut gehabt, die eine weniger günstige Variante der normalen Standard-Goldman-Anleihe war und zusätzlich noch ein Zertifikat ist. Aber die Finanzindustrie bleibt kreativ und das ist immer wieder erfreulich zu sehen.
Die sind besonders kreativ gewesen bei Bitpanda. Da kann ich nämlich tatsächlich was ergänzen, was du jetzt noch nicht gesagt hast.
Erzähl.
Jetzt bin ich gespannt. Also Bitpanda nennt dieses Produkt ja Cash Leerzeichen Plus. Mhm. Oder? So heißt es noch. Bitpanda Cash Plus. Das hat, gab es auch einen Artikel in der Vivo dazu. Wo es im Wesentlichen um diesen Geldmarktfonds geht.
Der war sogar ziemlich positiv, oder? Ich war ein bisschen geschockt.
Ich glaube, das war wahrscheinlich der Mensch, der den geschrieben hat, hat ihn auf LinkedIn gepostet. Mhm. Und der direkt erste Kommentar, der relevanteste, ist von einem Herrn Fabian Mohr. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Fabian Mohr kennst. Mohr ist Mitgründer eines Berliner Startups. Dieses Berliner Startup nennt sich Unit Plus. Und die haben seit einiger Zeit ein Geldmarktprodukt, das sich Cash Plus nennt. Aber ohne Leerzeichen.
Aber ohne Leerzeichen, ja, natürlich.
Genau.
Ja,
und er schreibt so schön, der Name Cash Plus mit Leerzeichen erinnert mich irgendwie an Cash Plus ohne Leerzeichen von Unit Plus. Um es mal mit den Worten von Oscar Wilde zu formulieren, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung.
Also ich finde, das ist reiner Zufall.
Das ist, glaube ich, auch, habe ich ihm auch gesagt, mein erster Kommentar war, man kann es echt übertreiben. Und der von dir hergestellte Zusammenhang zwischen Cash Plus und Cash Plus wirkt schon arg konstruiert. Das finde ich auch, steh ich zu dieser Aussage. Aber um Unit Plus zu verteidigen, also ganz wichtig, ich habe da keine Eisen im Feuer oder dergleichen, ich habe auch keinen Account da. Die zahlen aber tatsächlich irgendwie 3,2%. Die zahlen den Eschter.
Ich weiß aber nicht mehr genau, was wie der ganze Spaß dort funktioniert. Ein Freund von mir hat sich dort auch einen Account angelegt und hat mich wochenlang zugespammt, um mir dann am Ende zu sagen, nee, doch nicht so, das also gibt doch nicht mehr als und so weiter. Ich glaube, das geht auch irgendwie über Tagesgeldvarianten. Also irgendwas wird am Kapitalmarkt angelegt, ne?
Ja, genau.
Ohne jetzt genau in das Produkt reingeschaut zu haben, aber ja.
Genau, ich glaube, dein Hauptprodukt ist gewesen, du hast ein Girokonto, aber das Geld ist eigentlich nicht da, sondern ist in ETFs. Und immer wenn du was kaufst oder verkaufst, wird ein Stückchen ETF verkauft. Aber jetzt gibt es eben dieses Cash-Angebot auch noch.
Genau, und dann sind es halt einfach Geldmarkt-ETFs oder geldmarktähnliche ETFs.
Ich muss mich
die ETFs mit sowas heißen nämlich alle nicht. Die ETFs heißen nämlich übrigens alle gar nicht Geldmarkt, die dürfen sich gar nicht Money Market nennen.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil die. Ja.
Weil das bestimmte Regulierungen sind, weil die in der Finanzkrise so geknallt haben, dass sie ganz besonderen Regulierungen unterliegen, die echten Geldmarktfonds sozusagen. Deswegen sind das alles Swapper, die einfach nur irgendwie Overnight heißen oder was gibt's noch? Ah doch, einer heißt Money Market. Ah gut, der ist von der Deka, das ist ein echter Geldmarktfonds, aber sonst irgendwie Cash Sweep oder sowas in diese Richtung. Ja, aber im Endeffekt vom Produkt her dasselbe, weil die bilden halt den Esther ab und der Esther ist halt der Referenzzins dafür.
Eschter heißt es, glaube ich, in Baden-Württemberg.
Eschter, genau.
Eschter. Mit DA. Ich wollte bloß ergänzen, muss mich mit sowas nicht beschäftigen, weil ich habe halt keinen Cash. Dementsprechend wird es egal, was es für Zinsen gibt.
Ja, ist egal, wenn Privatanleger abgezogen werden, gell? Verstehe ich. Genau wie die Inflation. Dich interessiert nur der Discount-Faktor.
Genau, das Einzige, was interessant ist.
Sehr gut, Holger. Ich habe dir versprochen, wir bleiben unter einer Stunde. Wir kratzen jetzt ganz knapp
danke,
dran.
Danke. Dann.
Hast du jetzt noch genug Zeit, dich zu bekleiden und in die Vorlesung zu gehen oder zu entkleiden in die Vorlesung? Ich weiß nicht, warum du das handhabst.
Ich habe mich jetzt entkleiden und dann wieder bekleiden. Willst du zuschauen?
Nein, geht. Ich gehe jetzt ganz entspannt ins Wochenende, verdau meinen Köftespieß und nächste Woche sage ich dir, welchen Fernseher ich gekauft habe.
Da bin ich hochgespannt. Da müssen wir die ganze Folge exklusiv nur über den Fernseher machen. Das ist,
okay, machen
wir. Freu ich mich schon richtig drauf. Kriegen also dann hin, vielen Dank und schönes Wochenende.
Danke dir, bis dann, ciao.
Ciao.